Iron East. Heavy Metal in der DDR. Das ist meine Reise durch die verrückte, laute Geschichte einer wilden Musik aus einem Land, das es so schon lange nicht mehr gibt. Teil 9. Wir waren, wir sind, wir werden sein. Was vom Ostmetal bleibt. Willkommen zurück zu einer neuen und leider auch schon der letzten Folge von Iron East, dem Podcast von MDR Kultur, wo sich alles um den Ost-Heavy Metal dreht. Ja Mensch, bis hierher, das war ja eine spannende Reise von den Anfängen bis zum, ja, was ist denn nun, das Ende vom Ost-Metal? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob das wirklich das Ende vom Ost-Metal ist, das will ich heute rauskriegen. Ich glaube ganz ehrlich, ne. Das kann eigentlich gar nicht sein, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Denn dafür waren alle, mit denen ich bis hierher zum Thema Metal in der DDR, Ostmetal oder eben auch Iron East gesprochen habe, viel zu fidel, viel zu enthusiastisch und voller Tatendrang. Das kann also gar nicht vorbei sein. Ich glaube, ganz viel hat von dem, was wir Ostmetal nennen, überlebt. Hat sich zwar verändert, ist aber zu etwas Neuem, etwas Starkem geworden. Aber vorher müssen wir eine Frage klären. Eine ganz zentrale Frage. Ostmetal, was ist das eigentlich? Denn bevor wir klären können, was davon geblieben ist, müssen wir ja erstmal rauskriegen, wofür das Wort Ostmetal überhaupt steht. Ist irgendwie logisch, oder? If you don't have much support, no one can stop the clock. Standing still means go to ruin it tonight, feel strong. There is no longer turning back for power, fixed or life. We hope so much, we jubilate and join the mighty ride. Rage out together. Rage out forever. Rage out. Ostmetal. Was ist das eigentlich? Und da glaube ich, gibt es tatsächlich mehrere Betrachtungsweisen. Tasten wir uns mal ganz langsam ran. Den Begriff könnte man sich ganz einfach über eine zeitliche Definition nähern. Also Heavy Metal, der bis 1990 in der DDR gespielt wurde. Da steht dann Osten halt für DDR. Also das wäre dann auch keine spezielle Spielart des Metals oder sogar ein bestimmter Sound. Da ging es dann einfach um die gleichen Werte wie bei Metal im Westen. Das sagt auch Olli von Macbeth. Ihm ging es nämlich vor allem um die Musik.
Das, was ich so gefühlt habe, war dann mehr in Richtung Musik. Und das, was mich dann bewogen hat, Metal zu machen, das kam aus dem Inneren raus, aus der Emotionalität raus. Da war mir das eigentlich scheißegal, ob ich aus Gera komme oder aus, weiß nicht, aus Essen oder so. Ich habe das gehört, es hat mich elektrisiert und ich habe es halt gemacht und ich konnte es machen und ich durfte es machen. Das hat mich schon ein bisschen stolz gemacht. Man war ja damals wie ein Star.
Und auch unser Pophistoriker und Dr. Heavy Metal Nikolai Konjev, der definiert das aus wissenschaftlicher Sicht ganz ähnlich. Aber hört mal genau hin, am Ende des O-Tons, da wird es dann nochmal richtig spannend. Da nennt er dann nämlich eine zweite Möglichkeit, wie man Ostmetal auch definieren kann.
Das ist direkt wieder so ein Punkt, wo man unterscheiden muss, glaube ich, zwischen der Selbstverortung, Selbstbeschreibung der Akteure und dem, was man als Forscher darüber sagen kann. Also wenn man mit den Leuten von Macbeth redet, dann lehnen die das ja mittlerweile recht offensiv ab, irgendwie zu sagen, dass es sowas wie Ost-Metal gegeben hat. Die sagen, wir haben Heavy-Metal gemacht. Und ich denke, bei den Formel-1-Leuten wäre das wahrscheinlich so ähnlich. Also die subjektive Selbstverortung ist immer, nein, das ist irgendwie Heavy-Metal und Teil einer globalen irgendwie Kultur- oder Musikszene oder wie immer man das nennen möchte. Jetzt kann man halt natürlich überlegen, was Identität ausmacht. Und das ist natürlich keine fixe, starre Einheit, sondern hängt auch davon ab, was die Leute für Erfahrungen gemacht haben, was für lokale Bedingungen vor Ort herrschten, als man das gemacht hat, wie man sich dann später daran erinnert, wie man darüber erzählt hat, über diese Sachen. Und da muss man ja einfach sagen, dass in der DDR die Sachen eben doch anders waren, die Bedingungen doch andere waren als in Großbritannien oder in Dänemark oder im Ruhrgebiet.
Die Bedingungen waren andere. Und da schimmert sie wieder ein bisschen durch die Frage, wie konnte denn Metal in der DDR überhaupt funktionieren? Und darauf haben wir ja schon viele Antworten bekommen in den letzten 8 Teilen von Iron East, unserem Podcast, wo sich alles um Heavy Metal in der DDR dreht. Unter anderem auch, mit welchen speziellen Problemen die Metal-Szene in der DDR zu kämpfen hatte und mit wie viel Freude und Mut und Kreativität sie sich dieser Aufgabe aber auch gestellt hat. Olli eben in dem Zitat, bevor Nikolai gesprochen hat, dass man das machen durfte, also eine Frage der Ehre, stark. Und wenn man jetzt bedenkt, dass eben die Bedingungen die Identität bringen, dann ist es eben auch irgendwie logisch, dass es eine Ost-Metal-Identität gab. Auch wenn das einige von den Akteuren gar nicht hören möchten, denn wir müssen ja nochmal ganz kurz zurückspulen und uns erinnern, die Bands und die Fans wollten doch eigentlich genauso sein wie ihre Westvorbilder, wollten Teil der globalen Heavy-Metal-Bewegung sein. Das war ja auch der definierte Freiheitswunsch, Freiheit, Selbstbestimmung innerhalb und manchmal eben auch außerhalb der gesellschaftlichen ideologischen Grenzen. Und diese Identität, da glaube ich jetzt ganz fest dran, die klingt nach bis heute. Klar ist das, was auf dem Gebiet der ehemaligen DDR heute an Metal passiert, genauso global, genauso zeitgeistig, genauso neu wie im Rest der Welt. Und natürlich klingen selbst die Bands, die damals aktiv waren, heute anders als vor über 30 Jahren. Bestes Beispiel Macbeth oder Metall zum Beispiel. Der Grund dafür ist natürlich auch im Wegfall der Mauer begründet. Olli von Macbeth erinnert sich auch an die Geburtsstunde des neuen Ost-Metals 1990, wenn man das so nennen will, und natürlich auch an die Probleme, vor denen die Bands standen.
Weil wir gar nicht vorbereitet waren. Kein Mensch hat vorher englischsprachige Titel so geschrieben, um sie später auf Platte zu veröffentlichen über eine Plattenfirma. Das wurde eh alles im Eigenvertrieb gemacht. Jede Band hat für sich aufgenommen, jede Band hat für sich produziert, jede Band war mit ihrem Produkt dann zufrieden. Da hat keiner von draußen drauf geguckt und hat gesagt, ey, das könnte man vielleicht noch so machen, da könnte man noch ein bisschen dran feilen und so. Wir waren selbstbewusst genug durch unsere langjährige Erfahrung, dachten wir alle, oder zumindest ist mir das so vorstellbar, dass da viele doch ein bisschen an ihre Grenzen gekommen sind oder viele Sachen sind auch ein bisschen, meiner Meinung nach, vielleicht auch ein bisschen gezielt gelaufen, um Bands erstmal aus dem Rennen zu nehmen und erstmal stillzulegen. Und den erst mal unter Vertrag genommen und die mussten dann machen, was die Plattenfirma machen, oder sind über den Tisch gezogen worden mit ihrer Platte. Mhm. Da sind viele Dinge gelaufen, die nicht ganz so koscher waren und da sind auch viele Dinge aus Unerfahrenheit und aus, ja, was weiß ich, Dilettantismus, nennen wir es mal so beim Namen, passiert, die heutzutage nicht mehr passieren.
Das Ende der DDR machte schlussendlich den Weg frei für die Entwicklung einer sehr agilen Metal-Szene im Osten. Das Ende der DDR war zwar logisch das Ende des Ost-Metals, aber nur dann, wenn man über die zeitliche, geschichtliche Verortung spricht. Der Fall der Mauer war auch der Beginn eines neuen Kapitels, das man ebenfalls Ost-Metal überschreiben könnte, als Metal aus dem Osten, dem, ja wenn ihr so wollt, dem Iron East. Ein Kapitel, das voller Erfolgsstories ist. Sehr viele große, kleine und mittlere Festivals in hoher regionaler Dichte sind entstanden und haben sich etabliert. Irre viele Bands aller Metal-Spielarten, einige davon sogar mit Welterfolg, touren durch die kleineren und größeren Clubs und Hallen Europas. Eine ziemlich coole Clubszene ist im Osten entstanden und hat sich auch etabliert. Ein Kapitel, das aber auch erzählt, dass es so etwas wie einen Ostbonus für Bands nicht mehr gibt. Dass die Freiheit des Marktes eben auch bedeutet, sich in die gnadenlose Konkurrenz mit ganz vielen anderen Bands da draußen in der weiten Welt zu stellen. Das mussten die Bands vor 1989 nicht. Aber daran liegt ja auch die große Herausforderung. Und ich glaube, mit Herausforderungen umgehen, das könnte so eine Sache sein, die in der Ost-Metal-DNA festgeschrieben ist. Wenn auch die Herausforderungen für die Bands, die über die Zeitenwende hin musiziert haben, sicher ganz andere sind als die, die junge Bands haben. Und einer, der genau diese Zeitspanne, diese Zeitenwende überspielt hat, also aus der DDR bis in die Jetztzeit als aktiver Musiker, das ist Sven Rappold von Metall. Das wäre jetzt ein super Punkt, um meinen Gast beim heutigen Iron East Interview mal einzufliegen, denn der verkörpert das Gestern und das Heute perfekt. Sven Rappold von Metall. Und ich denke, das machen wir jetzt auch. Das Iron East Interview. Und ich bin jetzt verabredet mit Sven Rappold und den treffen wir da, wo man natürlich einen Heavy Metal, ja, ich sage jetzt einfach mal Freak am meisten vermutet, nämlich in seiner eigenen Rockkneipe im Hellford in Berlin. Hi Sven, sehr gut.
Hallo, schön.
Das sieht ja sehr Heavy Metal mäßig aus, das kann man jetzt nicht anders sagen.
Ja, so sollte es aussehen.
Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema. Es ist ziemlich klar, was du eigentlich nach deiner Karriere bei Metall denn gemacht hast. Wobei wir sagen müssen, dass es Metall ja noch gibt und da werden wir nachher auch drüber reden, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Nur wenige Bands von damals sind noch aktiv, beziehungsweise so langsam werden auch wieder viele Bands aktiv. Also Macbeth zum Beispiel, die vor Jahren wieder angefangen haben, denn aktiv zu spielen, nachdem es eine Zeit nicht gab. Was bei euch bei Metall? Habt ihr die ganze Zeit durchgespielt in wechselnden Besetzungen?
Nein, nein, wir haben uns 90 aufgelöst und 2014 wieder angefangen.
Also ihr hattet fast 25 Jahre Pause. Und was war der Knackpunkt, warum ihr gesagt habt, 2014 seid ihr wieder am Start?
Eigentlich, sag mal, war das so ein bisschen so ein Zufallsding. Und Metall hat sich ja deswegen aufgelöst 1990, weil wir hatten ja, sag mal, in den letzten Jahren einen Profipass, also seit 87.
Eine Pappe, das können wir an der Stelle immer mal wieder sagen, eine Einstufung. Also ihr habt eure Einstufung gemacht und wart tatsächlich Profis, richtige Profis.
Die letzten zwei Jahre waren wir Profis, ja.
So was wie die Pudis.
So kann man auch das so sagen, ja. Bloß wir durften nicht nach West-Berlin. Und die Problematik war einfach, wir konnten davon gut leben. Wir waren ja sozusagen die Ersatzbands für die großen Bands, die ja also in DDR-Zeiten nicht spielen durften. Denn in DDR-Zeiten durften ja nur russische, polnische, bulgarische Bands spielen, also ich sag mal Ostzonen-Bands. Und also waren wir sozusagen der Ersatz für die Fans in dem Augenblick erstmal. Bis natürlich, sag mal, später doch die Stellung kam, dass wir endlich mal Englisch singen durften, was nicht so einfach war. Weil vorher durfte man ja nur Deutsch singen und die Texte wurden ja auch lizenziert vom Rundfunk der DDR. Und als die letzten Jahre kamen, so ab 87, durfte man eigentlich Englisch singen. Und dann wollte man natürlich auf den internationalen Zug aufspringen, wo natürlich keiner mit dir recht hat, dass es die Wende gibt. Die kam ja dann, sagt man, doch schlagartig auf eine Art. Es war ein bisschen Vorbereitung, war schon. Man hat gemerkt, die ganzen Kumpels und Bekannten alle abgehauen. Ich habe mal gesagt, ich bin der Letzte, der Licht ausmacht wahrscheinlich hier. Aber wie gesagt, das Problem war nach der Wende, wir waren ja auch verwöhnt, weil wir als Ersatzbands in der Regel 10 bis 15 Mal im Monat gespielt haben.
Das war ein sehr guter Schnitt für eine Band und da konnte man tatsächlich sehr gut von leben. Das ist eine Sache, die haben deine Musikerkollegen und Kolleginnen, mit denen ich gesprochen habe, genau auch so erzählt, dass das einer der Gründe war, warum nach 90 eigentlich für viele erstmal so der Knockout kam. Okay, dann habt ihr 2014 wieder angefangen, mehr oder weniger aus einer Laune heraus und konntet natürlich aber, glaube ich auch, das ist eigentlich ganz schön, ihr konntet ja eigentlich 2014 dann mehr oder weniger da weitermachen, wo ihr denn 90 aufgehört habt, nämlich mit englischsprachigem Heavy Metal. Das musst du irgendwie auch gut getan haben, oder?
Auf alle Fälle, ja klar. Weil, wie gesagt, man hatte ja auch die Schnauze voll. Sag mal, obwohl man sagen muss, andersrum, wir hatten ja in DDR-Set noch ein paar Hits, wie Easy Rider zum Beispiel.
Genau. Dass das Hellford heute so aussieht, wie es aussieht und damit einer der Kultorte des Heavy Metals in Deutschland ist, daran ist ein Heavy Metal Großereignis schuld, das wir auch in unserer ersten Folge vom Iron East schon mal besprochen hatten. Die Heavy Metal Night aus der Dortmunder Westfalenhalle aus dem Jahr 1984. Damals auch mit dabei der Namensgeber für Sven Rappolds spätere Kneipe, Rob Hellford von Judas Priest.
Das war für uns alle, wie gesagt, so ein Schock im Grunde genommen, Kulturschock. Dass die Bands hier wieder komplett in Leder rumrennen, lange Haare, eine Riesenbühne mit Lichtausstattung vom Feinsten, Bühnenshow. Und das war eigentlich, sag mal so, ach, das ist es eigentlich. Genau, das ist es.
Das ist die Musik, die du machen wolltest. Aber war auch klar, dass du mal irgendwann nach der Wende, also als das der Metall vorbei war, dass dein Laden auch so ein Laden sein soll?
Ja, auf alle Fälle, weil da waren ja Bands bei wie Scorpions, Quiet Riot, Dave Leppard, Michael Schenker Group, ja, und Krokus. Und wie gesagt, für mich war aber Judas Priest die Ausnahme. Ist natürlich auch eine Geschmackssache, logischerweise. Ja, und da war Judas Priest war für mich halt gedacht, also wenn ich die Band einmal in meinem Leben sehen könnte, das wäre der Hammer. Aber da hat man ja noch DDR-Seiten. Und Judas Priest war ja mit einer der Bands, die nach der Wende, sag mal 91, mit der Painkiller-Tour rüberkam. Und ich hatte Glück, da hinzugehen. Da war der Tag gekommen, endlich. Ne?
Dass du deine Helden gesehen hast.
Genau.
Und ein Jahr später hast du dir gedacht, ach, wenn ich schon mal eine Kneipe aufmache, dann kann die eigentlich auch diesen Judas Priest-Look haben und kann Helfer heißen.
Genau. Weil ich hatte ja vorher die Langkantstraße Jugendclubhaus betrieben, also als Jugendclubleiter so gesehen. Und der Laden war ja, wie das Haus der jungen Talente früher, schon sehr Heavy Metal geprägt. Also wir haben mittwochs Heavy Metal gemacht, wir haben freitags Heavy Metal gemacht, Samstag war Heavy Metal Disco, manchmal haben sie ja zwischendurch noch Bands gespielt. Und ich habe geahnt, irgendwie jetzt gerade mit dem Mauerfall, jetzt brauchen die Leute jetzt erstmal richtig. Wir haben ja viel improvisiert in DDR-Zeiten. Wir hatten zwar eine Bühne, einen Bühnenvorhang, aber wir hatten nicht diese Ausstattung vom Ton und vom Licht, die wir heutzutage haben. So, und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das machst, dann machst du das richtig. Ja, ein riesen PA gekauft und Scanner, also eigentlich alles, was eigentlich, sag mal, eine Band braucht und was die Heavy Metal Fans auch hören und sehen wollen. Ne? Aber so fängt die Phase an, 1992.
Und dann stellt sich natürlich auch schnell die Frage, wenn man mit so viel Herzblut, Eigenkapital, höchstwahrscheinlich auch Krediten, die man aufnehmen musste, ist ja alles nicht wirklich preiswert gewesen. Gab es mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, oh nee, ach, wäre ich doch irgendwie lieber in dieser Kulturstruktur geblieben, hätte geguckt, dass ich irgendwo unterkomme im neuen offiziellen Kulturbetrieb. Ich meine, als Jugendclubleiter warst du ja Angestellter der Stadt, vermute ich mal, ja?
Ja.
Hätte ich mal lieber irgendwie so dieses Beamtending gemacht und jetzt habe ich hier diese Kneipe an der Backe. Und gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, das ist alles ganz großer Murks?
Genau das Gegenteil war. Ich war ja, wie gesagt, angestellt beim Bezirk Weißensee. Aber nach der Wende wurde mir so viel Gehalt gezahlt, da hatte ich auch gerade ein Kind gekriegt. Ja. Also wenn die Ratten im Kühlschrank verhungert, weil ja die Mieten liegen ja auch gleich hoch und die ganzen Lebenshaltungskosten. Und ich musste mich kümmern, weil wir hatten ja auch logischerweise viele Verbote, was wir nicht machen durften. Und wenn du ständig was vorgeschrieben kriegst und dann, sag mal, noch mit wenig Material arbeiten musst, weil so ein Bezirksamt, dir legt dir hinterher für Reinigungskosten so und so viel, heizen darfst du nur so und so viel, die Öffnungszeiten darfst du nur bis 23 Uhr, 24 Uhr machen, ja, sag, nee, das geht nicht, das funktioniert nicht, weil die Leute wollen ja in der Nacht tanzen. Ne?
Du hast das wirklich nie bereut?
Nein.
Das finde ich stark, weil du machst das jetzt seit 30 Jahren, das heißt, du machst das ja länger als jeden anderen Job, den du vorher gemacht hast, jetzt schon.
Auf alle Fälle, ja.
Das Helfort ist absolut der Lebensmittelpunkt für Sven Rappold. Aber tief in seinem Herzen ist er eben auch Musiker. Und deshalb gibt es seit 2014 neue Metallmusik.
Wir sind jetzt gerade dabei, die dritte Scheibe zu machen. Sind jetzt also gerade in der Vorproduktion. Soll auch im Oktober spätestens rauskommen. Also wir haben jetzt schon 6 Titel auf Tasche. Und wir sind noch 4 bauen und dann jetzt ins Studio und dann soll Oktober die Scheibe wieder erscheinen.
Mal zurückblickend auf deine Zeit bei Metall in den 80er Jahren und dann ab 2014. Ist die Motivation noch die gleiche wie damals? Also ist es die Liebe zum Heavy Metal? Ist es die Liebe zu der Art der Musik? Oder ist es das auf der Bühne stehen, das sich präsentieren? Was treibt euch da an oder was treibt dich da an? Oder gibt es da Unterschiede zu damals und heute?
Da wir ja nur in ehemaligen DDR-Betrieben spielen konnten, ob es ein Jugendclub war oder eine Gaststätte, HO-Gaststätte, VEB-Gaststätte und wie sie alle hießen, Konsum-Gaststätten, da hat man, sag mal, war man ein bisschen verwöhnt, weil eigentlich waren die Dinger immer voll. Es war ganz selten, dass es nicht so der Arschiplatz ist, auf Deutsch gesagt. Jetzt ist es natürlich so, jetzt fährst du irgendwo als ehemalige DDR-Band irgendwo hin nach Westdeutschland und weißt nicht, was dir erwartet. Deswegen versuchen die Veranstalter mal so, das Risiko ein bisschen aus dem Weg zu nehmen und eine örtliche Band mit reinzustecken, wo sie schon mal wissen, da kommen Leute. Aber andersrum, durch das Internetsystem ist es ja auch so, dass die Leute sich ja damit befassen, vorab schon.
Und trotzdem, das Interesse an ostdeutschen Metal-Bands scheint auch im Westen wieder zu wachsen. Nicht nur an den jungen Bands, sondern vor allem auch an den alten Helden. An Bands wie Sven Rappolds Metall eben. Viele Fans im Osten und im Westen wollen aber nicht nur die neuen Songs der Band hören, sondern auch die alten Hits. Eine Tatsache, die für Sven erstmal gar nicht so einfach zu verstehen war.
Weil wir festgestellt haben, wir fahren nach Hamburg und mussten feststellen, dass ehemalige Fans, die früher mal in Trebin gewohnt haben oder Kues Wusterhausen, erst in Hamburg wohnen oder in Umgebung, Dann kam so ein Konzert und da sagte man, Sven, wie ist denn aus? Spielt ihr Easy Rider? Ja, haben wir nicht mit dir rechnet, weil wir dachten, Eike, wenn du da nach Ludwigsburg fährst oder sonst wohin, dass sich da kein Schwein darüber interessiert, ne? Aber im Bau das Gegenteil war. Und Eike ist jetzt eine Standardnummer geworden, ne?
Das ist sowieso irgendwie auch eine spannende Frage, finde ich, wie man das mit Stil im Jahr 2022 noch macht, was man im Jahr 1986 produziert hat, mit einer ganz anderen Attitüde. Ist das für dich manchmal komisch, denn Easy Rider noch zu spielen?
Komisch? Nee, macht eigentlich Spaß. Ist ja auch eine Schöne, wenn man da gerade mal so Fans hat, die von früher sind, die auch alle älter geworden sind. Die kriegen ja auch irgendwo so, ach Mensch, das war meine Jugend. Und man selber verkauft sich auch als Jugend auf der Bühne, auch wenn man älter geworden ist. Es ist so eine Vibration, einer stößt den anderen an, im Grunde genommen. Und man merkt, die Leute lächeln auf einmal. Das war mein Titel, darauf habe ich jetzt gewartet.
Also ich finde das toll, wenn man das mischen kann und beides mit Stil auch irgendwie so rüberbringt. Sagt die Neuen, sagen, guck mal Leute, das ist das neue Zeug, was wir machen, was wir produziert haben. Wir haben mittlerweile 2 LPs, jetzt kommt die 3. LP. Aber wir haben natürlich eine Vergangenheit, die haben wir mit euch zusammen als Fans. Und hier feiern wir die auch mal für, weiß nicht, wie lange ist Easy Rider? 4,5 Minuten oder 3,5 Minuten. Ihr seid bei Iron East, dem Podcast, der versucht, die Faszination des Heavy Metals in der DDR zu erforschen. Ich sage deshalb zu erforschen, weil mein Name ist Jan Kubong und ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Subkultur. Ich komme eher aus der Subkultur der Blueser und der Tramper und der Hippies und der Friedensbewegung und bin eigentlich nur durch Zufall zum DDR, zum Ost-Heavy Metal gekommen. Und ja, seit einem Jahr reise ich jetzt eigentlich durch Ost- und Westdeutschland und treffe Akteure der Szene von damals. Und heute bin ich bei Sven Rappold im Halford in Berlin. Wie lange hast du noch vor, den Laden hier zu machen?
Oh ja, darüber muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen. Klar, ich meine, alleine schon, wie gesagt, ich werde jetzt 63. Bin auch so ein Typ, ohne kann ich nicht. Also ich werde so lange machen, wie es funktioniert.
Sven Rappold, Clubbetreiber in Berlin und Musiker mit Herz und Passion, der will es also noch eine Weile wissen. Lediglich die Gesundheit könne ihn stoppen, hat er mir erzählt. Angst vorm Älterwerden indes hat er nicht. Ist ja auch so, dass das Publikum in Würde mitaltert, beziehungsweise das Publikum es einem ja auch nachsieht, wenn die Bühnenshows nicht mehr ganz so akrobatisch sind wie noch in den 80ern. Und obwohl das Publikum mitaltert, erzählt Sven, ist es auch absolut erstaunlich, dass zu ihren Shows auch junge Metal-Fans kommen. Quasi die zweite und die dritte Generation. Und das ist natürlich toll, denn auch der Sound von seiner Band Metall hat sich verändert, ist moderner geworden.
Ja, das Schöne ist ja auch, dass wir bei der neuen Metallbesetzung alle aus verschiedenen Lagern kommen. Also sie sind nicht einseitig. Wir haben einen Gitarristen, der steht so auf die 80er, 90er Jahre. Ich bin damit 8 Jahre aufgewachsen, oder eigentlich mit 7 Jahren schon, logischerweise. Der andere Gitarrist ist mehr so auf die härtere Variante, mehr so Thrash-Metal-mäßig angelegt. Unser Drummer ist sehr vielseitig, der hört alles, von 80er bis zum modernsten. Und dann haben wir einen sehr jungen Sänger. Das macht natürlich auch was aus, wenn einer, sag mal, ein 63-Jähriger auf der Bühne steht mit einem 30-jährigen Sänger. Das könnte ja auch mein Sohn sein, logischerweise. Der animiert natürlich, weil er hopst da auf der Bühne rum. Also das macht einen extrem an, logischerweise. Er hat auch den Vorteil, weil er eigentlich auch Engländer ist. Der Joel, der gibt uns nochmal richtig einen Puffer auf der Bühne. Ne?
Denn halten wir mal an der Stelle fest, Metall ist ein sehr gutes Beispiel, wie das 1A gelingen kann, die Heavy Metal, die Ost-Heavy Metal-Geschichte ins Jetzt zu führen, ins Jahr 2022. Und natürlich werden jetzt viele sagen, ja, aber warum hast du denn jetzt nicht noch mit dem gesprochen und der könnte da auch was Tolles erzählen und der könnte auch was Tolles erzählen. Ja, liebe Leute, das ist so. Aber wir versuchen natürlich mal an einem Beispiel mal irgendwie klarzuziehen, wie es denn laufen kann. Und Sven Rappold von Metall, den wollte ich schon immer mal treffen und deshalb reden wir jetzt genau darüber. Eine Sache, Sven, die du auch machst, wenn man dir bei Facebook folgt, beziehungsweise wenn man auch in den Laden hier reinkommt, hängen schon überall die Plakate Metal Gods. Mittlerweile die wievielte Ausgabe?
Die dritte.
Ein richtig gestandenes Festival, muss man sagen, mit einem Warm-up, das war jetzt im Mai.
Ja.
Viele Bands im Overhouse, macht ihr das?
Genau.
Und okay, du hast jetzt eine Band, du hast den Laden hier und jetzt machst du auch noch ein Festival. Aber ansonsten kannst du nicht über mangelnde Beschäftigung klagen.
Nö, ich brauch das aber auch.
Mann, oh Mann, jetzt auch noch Festivalbetreiber mit dem Metal Gods. In der heutigen Folge von Iron East geht es ja darum, was machen eigentlich die Helden des Ost-Metals heute so? Und exemplarisch bin ich ja damals zum Sven gefahren. Und ein Grund, warum Sven eben auch ein guter Konzertveranstalter ist, ist eben auch der, er ist selbst Musiker. Weiß also, was die Bands brauchen, um sich wohlzufühlen. Und er kennt sich bestens aus in der Szene. Und da hat er mit mir was gemeinsam. Ich als Musikjournalist bin ja auch immer einer, der neue Musik entdecken will und die dann auch den Hörerinnen und Hörern vorstellen möchte. Und so geht es dem Sven mit den Metal Gods auch.
Ich bin ja so auch so ein Fan, der selber auch so Festivals fährt. Und ich habe festgestellt in den letzten 8 bis 10 Jahren, dass manche Festivals sich nur noch wiederholen. Und das hat mich persönlich richtig abgenervt. Also dass ich mir manchmal sage, nee, da brauche ich gar nicht mehr hinfahren. Weil das habe ich ja vor 2 Jahren auch gesehen.
Und das ist wirklich für dich so die Idee, warum du das Metal Gods machst, dass du sagst, also ich bin erstmal totaler Fan der Musik und ich entdecke gerne einfach für andere Leute Sachen?
Ja, ich finde manchmal den Underground interessanter, als wenn ich, wie gesagt, bei allem 2 Jahre die gleichen Bands sehe.
Das ist ein starkes Argument und auch wieder eine tolle Wendung, wie man sehen kann, wie Akteure des Heavy Metals in der DDR jetzt immer noch was für die Szene tun. Denn eins muss man ja auch sagen, das habe ich jetzt auch in meinen Recherchen festgestellt oder immer, wenn ich mit irgendjemandem gesprochen habe, es ist eine extrem kommunikative, loyale und sehr, sehr freundliche Szene. 2022, das ist das Jahr, was wir jetzt schreiben. Wann habt ihr mit Metall angefangen?
2014, also Anfang 81.
81, genau. Dann war eine Weile Ruhe. 2014 ging es nach fast 30 Jahren weiter, wenn ich mich jetzt nicht total frech, 25 Jahren weiter. Und jetzt sitzt Sven Rappold hier in seinem Hellfort und hat mir erzählt, wie das geht, wie man das hinkriegt, wie man den Heavy Metal Spirit von damals in das Jahr 2022 rüberrettet. Sven, ich sage vielen Dank.
Alles klar, danke dir.
So, das waren die Schlussworte unseres Podcasts Iron East Metal in der DDR. Puh, Leute, das war für mich ein langer, das war auch ein wilder Ritt. Bleibt zum Schluss noch Folgendes zu sagen. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass mich so viele Menschen bei diesem Projekt unterstützt haben. Mein Dank an dieser Stelle an alle Mitglieder der Facebook-Gruppe Ostmetal für euren Input. Mein Dank geht ganz klar auch an alle Menschen, die ich interviewen durfte. Und klar wird der eine oder andere jetzt sagen, Mensch, warum hat der Kubong mich da nicht angerufen? Das ist mir klar. Aber mir ist auch klar, ich konnte nicht mit jedem sprechen. Manche wollten auch übrigens nicht mit mir sprechen. Das muss man auch mal sagen dürfen. Ist okay und absolut in Ordnung. Immerhin waren die letzten 2 Jahre eine verrückte Zeit, die uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt hat. Aber wir können ja über alle Kanäle gerne weiter den Austausch pflegen. Ich freue mich auf euer Feedback. Wie immer, meine Mailadresse steht unten in den Shownotes. Mein Dank geht jetzt auch ganz klar an das Produktionsteam hier bei MDR Kultur und an alle guten Geister bei uns im Haus, die mich immer daran bestärkt haben, dass ein Podcast über Heavy Metal in der DDR wichtig ist, auch um zu verstehen, wie es damals war, 80 bis 91, sagen wir mal, in der DDR. Mein Dank gilt natürlich auch allen, die mich mit Fotos, mit Schriftstücken, Tondokumenten und Mucke zur Metal-Geschichte versorgt haben. Danke. Und jetzt, am Ende dieser knapp 400 Minuten Ost-Metal-Geschichte, muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie es um mich bestellt ist. Der als Musikjournalist und Blueser und Nicht-Ost-Metal-Fan dieses Abenteuer gestartet ist. Gut, sehr gut ist es bestellt. Als ich diesen Podcast begonnen habe, waren die ersten Worte: Mein Name ist Jan Kubon und ich bin kein Heavy-Metal-Fan. Und umso cooler ist es doch, dass die letzten Worte unseres Iron East Podcasts sind: Mein Name ist Jan Kubon, ich bin Musikjournalist und ich bin ausdrücklicher Fan des Heavy Metals, wie er damals in der DDR gespielt wurde. In diesem Sinne, kommt gut rum, habt eine tolle Zeit, habt eine gute Zeit. Tschüss, sagt Jan.
Iron East – Heavy Metal in der DDR. Eine Reise durch die verrückte, laute Geschichte einer wilden Musik aus einem Land, das es schon lange nicht mehr gibt. Mit Jan Kubon. Regie: Katrin Ähnlich. Ton: Holger Klimchen. Produktion: MDR Kultur 2022.